Freunde, herzlich willkommen heute zu unserem Finding Answers Talk.
Wir sind Anna und Lena von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
Und heute sprechen wir über Konzepttests. Und zwar, Konzepttests kennt jeder. Wir wollen darüber sprechen, dass sie auch wirken, dass wir nicht nur messen, sondern auch verstehen können.
Finding Answers Talk.
Der Dialego Podcast.
Das hast du schön gesagt.
Okay, ja, aber lass mal Butter bei die Fische tun. Warum überhaupt? Aber vielleicht fangen wir erstmal an, warum überhaupt Konzepttests? Warum reden wir da heute drüber?
Zum einen, weil wir gerade in unserer Reihe sind des Innovationsprozesses und schon da angekommen sind bei Konzepttests. Da gucken wir gleich auch nochmal drauf, um das ein bisschen einzuordnen. Wann macht man denn überhaupt Konzepttests? Und zum anderen haben wir uns gesagt, oh, wir freuen uns auch nochmal über so die Klassiker der Marktforschung zu sprechen. Nicht immer nur über das, was man vielleicht nicht so häufig macht oder wo wir glauben, das müsste man häufiger machen, sondern bei Konzepttests, das machen wir rauf und runter. Und trotzdem gibt es da, glaube ich, viel zu erzählen.
Dann lass mal gucken, wann wir es machen. Wir haben nämlich das so ein bisschen ausgearbeitet, unseren Innovation Track. Das heißt, welche Schritte wir als besonders wichtig erleben in unserer täglichen Arbeit, wenn man Produkte entwickelt. Und da haben wir 6 verschiedene Steps entwickelt, aufgeschrieben. Es fängt an mit dem Schritt 1, Bedürfnisse erkennen. Was haben wir überhaupt die Nutzer für Bedürfnisse? Was brauchen sie gerade? Was machen sie gerade? So eine klassische Q&A wäre unsere Antwort an der Stelle darauf. Das ist die Basis, um überhaupt zu verstehen, was los ist. Aber die ist oftmals ganz doll wichtig, wenn wir nämlich gleich über das Thema Konzepte reden, auf dieser Basis einen ordentlichen Insight zu formulieren. Was ist denn gerade das Problem oder das Bedürfnis der Nutzer? Was brauchen die? Was kann ich ihnen als Lösung anbieten? Also eine super wichtige Grundlage für Konzepttests.
Ja, das wird noch relativ häufig gemacht und dann kommen noch 2 Phasen dazwischen, die werden weniger häufig gemacht. Das ist zum einen die Ideengenerierung. Die kann man intern angehen, nachdem man so eine Bedürfnisstufe gemacht hat und das verstanden hat, kann man intern in die Ideengenerierung gehen. Man kann aber auch sagen, okay, da nehmen wir nochmal Konsumenten, Konsumentinnen mit und versuchen auch in Richtung Co-Creation zu gehen und erste Ideen auch gemeinsam zu kreieren. Und wenn man da ganz viele Ideen hat, egal ob intern entwickelt oder gemeinsam mit den potenziellen Kunden, dann muss man auch die auswählen, mit denen man dann weitergehen möchte und auf deren Basis man dann Konzepte ausarbeiten möchte.
Und dann sind wir an der Stelle, Konzepte ausarbeiten. Und genau darüber wollen wir heute reden. Danach kommen die 2 Phasen, Produkte gestalten und Kommunikation gestalten, wo wir natürlich auch viel drauf arbeiten. Aber was erst danach kommt, wenn man weiß, man möchte diese Idee, so wie sie ausgearbeitet ist, auch wirklich weiterverfolgen.
Und dann kann man sich manchmal fragen, warum will man denn überhaupt Konzepte testen? Ich kann auch direkt irgendwie Produkte testen. Aber da ist man schon in so einer Phase, dass man da ungern noch was umschmeißt oder nochmal von Neuem anfängt. Und das kann man in der Konzeptphase eher. Und da kann man eher noch irgendwie auch Dinge überarbeiten, die wir herausfinden, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren. Deshalb ist es schon wichtig, in so einer immer noch frühen Phase da mal genau drauf zu schauen.
Ist vielleicht auch ganz gut, bevor zu viele involviert sind, also bevor die Agentur da irgendwie Entwürfe gestaltet hat oder so, dass es erstmal intern klar ist, wie man es formuliert und dass auch alle damit glücklich sind, wie man es formuliert hat, dass man aber noch so offen ist, sich auch von Ideen wieder zu trennen. Das finden wir wichtig, dass man also Konzepte schön trennscharf auch formuliert, mehrere Konzepte auch reingibt in einen Test, um zu sehen, welche davon haben denn das meiste Potenzial.
Und wir reden immer viel über Verpackungen und Produkte, die im Supermarkt landen. Das ist aber ja nicht alles, was wir testen. Und das können ja auch irgendwie digitale Produkte sein, Produkte, die in der App münden. Da ist es auch nochmal wichtiger, dass man nicht schon anfängt, irgendwie die halbe App zu bauen oder den ganzen Service zu kreieren. Und da macht es dann auch total viel Sinn, vorher eher auf Konzeptebene zu denken.
Und wir denken bei Konzeptebene vor allem an ein Verbalkonzept, was ganz klassisch aufgebaut ist, mit dem Insight zu beginnen, dann in der Mitte der Benefit und am Ende der Reason to Believe. Dazu haben wir auch schon Podcast-Folgen gesprochen, wie man am besten ein Konzept schreibt. Hört da gerne rein, wenn es euch interessiert. Und das ist für uns so ein ganz klassisches Verbalkonzept, wo man gut mitarbeiten kann, wovon man aber auch genauso gut abweichen kann, wenn es irgendwie besondere Produkte sind.
Ja, vielleicht ist das die Stelle, wo wir drüber reden. Was testen wir denn da überhaupt? Ne? Verbalkonzept, klar, hat eine gewisse Struktur, kann ein bisschen unterschiedlich sein, aber ich glaube, das kennt ihr auch. Und dann kann es aber auch oft sein, dass wir dann doch schon nee, keine fertigen, aber Packshots testen, die schon auch von der Agentur gestaltet worden sind.
Und wir kriegen die Anfrage dann trotzdem unter dem Label Konzepttest. Was ich voll nachvollziehen kann, muss ich sagen. Also es ist dann aber so ein bisschen schon der nächste Schritt mit reingedacht. Es geht wirklich schon um Verpackungsgestaltung, weil es meistens einfacher ist oder weil es realistischer ist, wenn man sagt, niemand würde dieses Produkt auf Basis eines Verbalkonzepts kaufen, sondern auf Basis der Verpackung, wenn es im Regal steht, und dann müsste es auch dort ausreichend kommunizieren und das ganze Konzept rüberbringen, was dahinter steht. Das betrifft also ganz stark den FMCG-Bereich, wo man mit Packshots vielleicht arbeitet. Vielleicht zusätzlich noch mit einem Verbalkonzept oder vollkommen ohne Verbalkonzept. Das kann ich an der Stelle auch nachvollziehen, dass man die schon mal gestaltet.
Manchmal gestalten wir die Studien so, dass wir zuerst mit Verbalkonzept testen und dann nochmal die Packshots zeigen. Und das kommt dann wirklich so ein bisschen auf die Phase an, in der sich die Marke befindet, mit dieser Produktidee, und ja, auch darauf, was man jetzt damit entscheiden will.
Ich habe es tatsächlich auch schon andersrum getestet.
Ah, okay.
Also erst mit
Ja.
dem Packshot begonnen, um besser diese spontane Reaktion auf die Verpackung realistisch abzubilden, und erst danach so ein bisschen, es ist ja doch ein bisschen verkopft, ein Verbalkonzept. Und etwas, da stehen Sachen drin, die würde man nachher nie so in der Kommunikation aufschreiben, weil da einfach viele Sachen stehen, viele Texte. Das sehen die, also das ist ja nicht ganz real, es ist bloß ein Abtesten, ob die Idee, die man da verfolgt, wirklich die richtige ist. Aber jetzt lass uns nochmal wieder zum Verbalkonzept zurückgehen, glaube ich. Was ich daran besonders wichtig finde, ist, dass man, also das eignet sich ja besonders gut für auch erklärungsbedürftige Produkte, wo man einfach also oder für ganz neue Produkte, wo man einfach einen coolen Benefit hat, einen neuen Benefit oder viel erklären muss. Gerade da eignet es sich gut, wenn man viel aufschreiben kann, möglichst verständlich natürlich und auch nicht mit zu viel Text, dazu will ich gar nicht animieren, aber man hat dort die Möglichkeit, was zu erklären und dafür zu sorgen, dass dieses Konzept wirklich verstanden wird und dann erst bewertet wird.
Und das ist nicht so ganz einfach, ne? Wir müssen auch immer die Balance finden aus, wie viel beraten wir hinsichtlich Konzept, weil wir irgendwie schon vorher sehen, das funktioniert vielleicht noch nicht so ganz. Und es fehlt oft noch komplett ein Benefit, wenn wir solche Konzepte bekommen. Oder der Insight ist irgendwie so formuliert, dass wir schon wissen, das wird nicht gut ankommen. Und ich glaube, da ist für uns Marktforschende schon die Aufgabe, da auch zu beraten, und das Konzept so dahin zu bekommen, dass es einfach gut testbar ist, ohne jetzt inhaltlich da reinzureden, und zu sagen, ja, das wird ja eh nicht funktionieren, das wissen wir ja nicht, ne? Aber das empfinde ich manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Anna, aber so ein bisschen als Balance da in die Beratung einzusteigen und zu sagen, hey, was würde ich denn jetzt überarbeiten und was nicht?
Es hängt immer so ein bisschen ab vom Kunden, muss ich sagen. So ein paar gibt es, die machen das rauf und runter, die wissen ganz genau, wie das zu schreiben gibt. Und es gibt natürlich auch immer wieder ein paar neue Marketing- oder Produktmanager, die da erstmals vielleicht ihr Konzept schreiben und denen man da auch einfach vielleicht helfen kann, damit es auch vergleichbar ist. Das finde ich ganz schwer, wenn man verschiedene Konzepte hat, dass die so unterschiedlich aufgebaut sind, dass ich die nachher nicht mehr so gut testen kann. Und gerade darum geht es ja im Konzepttest, dass sie auch gut zu vertesten sind, dass die so ähnlich aufgebaut sind, also so relativ vergleichbar in der Länge, in dem Aufbau, in dem Content, würde ich mal so sagen, dass da ungefähr das Gleiche drin ist. Denn auch die Länge hat einen Einfluss darauf, wie gut es nachher abschneidet.
Und auch wenn diese Texte, die wir dann nutzen fürs Verbalkonzept, nachher niemals genutzt werden, so richtig, ne? Baut darauf ja ganz vieles auf und so sollte man es auch sehen, ne? Dass das die Grundlage ist für das spätere Produkte gestalten und Kommunikation gestalten. Deshalb spielt da auch schon Sprache und Tonalität eine Rolle, ne? Das sollte schon so formuliert sein, dass das auch zu dem Produkt und zur Marke passt und so, wie es auch nachher kommunikativ nach außen getragen wird.
Und genau damit leitest du eigentlich über, was messen wir denn überhaupt? Also, und bei uns funktionieren die Konzepttests normalerweise ganz klassisch. Wir haben pro Konzept eine Monade, legen wir an. Die sind strukturgleich und diese Zielgruppe oder die Teilnehmer lesen das Konzept und bewerten es anschließend quantitativ, also ganz standardisiert, damit wir auch unsere KPIs dort messen können und auch mit der Benchmark vergleichen können, die wir dazu aufgebaut haben oder mit den anderen Konzepten auch vergleichen können, um zu sehen, wo sind die Stärken und Schwächen und wie ist überhaupt die Gesamtperformance, bietet dieses Konzept Potenzial. Und unter KPIs, das ist natürlich Gesamtgefallen, Einzigartigkeit, Glaubwürdigkeit, vielleicht auch Markenpassung. Und dann die ganz besonders wichtigen Aspekte, auch die Relevanz und auch die Relevanz des Benefits und die Kaufbereitschaft oder die Nutzungsbereitschaft. Das sind so die harten Fakten, auf die wir natürlich gucken und worauf man auch oftmals, die man oftmals auch heranzieht, um zu entscheiden, ist das was oder ist das nichts.
Und was für uns der Kern ist, ist die Relevanz. Also wenn die nicht funktioniert, dann sagen wir immer Achtung, schaut da nochmal drauf und versuchen dann natürlich auch zu erklären, warum funktioniert das nicht. Das ist schon eine wichtige Kennzahl, weil wir sehen, wenn ein Konzept keine Relevanz hat, keinen relevanten Benefit hat, dann hat es es meist schwer und dann wird auch die Kaufbereitschaft nicht hoch sein. Und ja, insgesamt die Performance wird darunter leiden.
Zumindest bei nachhaltigen Produkten, die irgendwie länger am Markt bleiben sollen und wirklich eine nachhaltige Innovation sein sollen, ist es ganz wichtig, dass dieser Benefit relevant ist. Ja, was wir auch auf den KPIs ganz viel machen und was ich auch wichtig finde, ist einmal das Thema Zielgruppe anzusprechen. Natürlich gucken wir uns auch Zielgruppenunterschiede an und wir empfehlen da grundsätzlich immer möglichst breit erstmal ranzugehen mit so einem Konzepttest, also eine breite Zielgruppe zu definieren, um zu gucken, was ist denn am Ende meine Kernzielgruppe? Sind es die Jüngeren, sind es die besonders gesundheitsbewussten oder die besonders finanzaffinen Menschen oder ist es die ganz breite Masse, kann es alle überzeugen? Das finde ich immer wichtig, um auch für die nachfolgenden Marketingaktivitäten klarer zu machen, was ist die Zielgruppe dieses Kunst oder dieses neuen Produktes.
Das ist häufiger mal eine Diskussion, weil manchmal Konzepte schon entwickelt werden oder neue Produktideen, wo ganz klar uns mitgegeben wird, irgendwie das ist explizit für Jüngere oder das ist für die, was weiß ich, Nachhaltigkeitsorientierten. Und wo wir häufig sagen, ja, das ist okay und die schauen wir uns auch separat an und trotzdem würden wir nicht nur die befragen, in so einer frühen Phase eigentlich noch des Innovationsprozesses, sondern da breiter gehen und irgendwie Kategorieablehner würde man rausnehmen, ne? Man würde vielleicht nicht ganz bevölkerungsrepräsentativ reingehen und Kategorieverwender oder zumindest die irgendwie das Produkt nicht komplett ablehnen, die würde man rausnehmen. Aber so von der Altersgruppe würden wir jetzt häufig nicht empfehlen, direkt irgendwie auf 27 bis 35-Jährige einzuschränken.
Und was wir dann noch natürlich messen in Konzepttests, sind so die klassischen Item-Batterien, die wir dann jeweils individuell formulieren für das Konzept. Wie kommt das Produkt an? Wie verständlich ist auch das Konzept geschrieben? Wie wird der Benefit wahrgenommen? Da geht man dann ins Detail. Ja, das dient auch vor allem zur Einordnung, erkennt man Stärken und Schwächen und auch kann gut vergleichen. Und was eine unserer Lieblingsfragen dabei geworden ist die Tonalität. Das heißt, eine Abfrage, wo wir Eigenschaften einfach nur abfragen in der Multiple-Choice-Frage. Ich liebe sie, weil wir einfach total viele Eigenschaften dort reintun können, weil es für die Befragten nicht aufwendig ist, da zu antworten und einfach die Eigenschaften auszuwählen. Es funktioniert also mit vielen Eigenschaften. Wir können auch mal negative Eigenschaften reintun, denn sind wir ehrlich, das tut sehr vielen Marketingmanager ein W, wenn man Statements formuliert, die negativ sind. Aber bei der Tonalität haben wir immer den Raum, auch negative Items mit reinzubringen. Und so ein langweilig oder altbacken oder einfallslos sollte da auch schon mal mit abgefragt werden, weil es doch ganz spannend ist und oftmals aufzeigt, vielleicht nicht eine ganz krasse Schwäche, aber es zeigt oftmals auf, wo man mal drauf achten sollte, wo die Tendenz auf eine Schwäche hinzeigt, an die man rangehen sollte in der Formulierung des Konzeptes.
Mache ich auch total gerne, weil das häufig gut differenziert. Also wenn man verschiedene Konzepte testet, dann kriegt man so ein bisschen den Charakter des Konzepts besser heraus, als wenn man irgendwie nur auf die KPIs oder selbst auf irgendwie eine Detailbewertung schaut. Bin ich immer froh, wenn ich dann auf die Tonalität schaue und sehe, ah ja, krass, das eine lädt irgendwie auf diesen Adjektiven und das andere auf den anderen. Und darum geht es uns ja auch ganz viel. Also klar wollen wir auch Performance messen und das ist auch wichtig in einem Konzepttest. Aber uns ist fast noch wichtiger, dass wir verstehen, wie diese Konzepte ticken und wie die ankommen. Und das kriegen wir besser über solche Dimensionen heraus, als über ein Gesamtgefallen und eine Kaufbereitschaft.
Und was uns dann noch ganz besonders wichtig ist, gerade bei den Konzepttests, ist halt das Verständnis. Warum schneidet dieses Konzept so ab? Warum wird es so wahrgenommen? Und dafür gehen wir immer ins Detail rein und sehen offene Fragen als das A und O an. Und also natürlich kann man mit Likes und Dislikes da rangehen. Kann auch was bringen, ist aber nicht unser Favorit. Unser Favorit ist unser Visual Concept Mapping, was wir selber entwickelt haben. Ein Tool, wo die Teilnehmer direkt auf dem Testmaterial schon markieren können, was sie kommentieren möchten. Und das müssen sie positiv oder negativ kommentieren. Und so bekommen wir also Feedback direkt zu einzelnen Abschnitten vom Konzept, zu einzelnen Wörtern oder wenn man Visual dabei hat, eben auch zu den Visuals.
Ja, können da einmal reinschauen, wie das Ganze dann im Ergebnis aussieht. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel von einem Konzept mit einem Bild dazu, mit einer ersten Skizze dazu. Und wir sehen hier, wie auf dem Konzept kommentiert wurde in einer Heatmap. Das heißt, hier sind einfach alle Kommentare übereinander gelegt und die positiven Kommentare sind grün eingefärbt und die negativen Kommentare sind rot eingefärbt. Und das ist so das Ergebnis, das wir dann daraus bekommen, eigentlich so die einzelnen Ergebnisse der einzelnen Menschen übereinander gelegt. Und das hilft uns, schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen. Wird es denn überwiegend positiv kommentiert, oder wo sind vielleicht noch Schwachstellen?
Und man kann dadurch allein schon durch die Heatmap schnell erkennen, wo die Stärken wirklich sind. Hier ist beispielsweise der zweite Abschnitt einfach komplett grün eingefärbt oder fast komplett grün eingefärbt. Das heißt, der kam gut an und beschreibt ja, so den ersten Benefit eigentlich, einen der wichtigsten Benefits von diesem Staubsauger, auf den wir hier, nee, oder Drecksauger, auf den wir hier gucken. Da sieht man, das ist schon mal gut und kann man sich der Stärken bewusst sein? Dafür haben wir auch die offenen Antworten. Aber man sieht eben auf den anderen Blick auch, dass die anderen Abschnitte deutlich mehr rote Markierungen haben, also deutlich häufiger kritisiert worden sind und zeigen, dass da Schwächen im Konzept liegen. Und diese dann meistens auch einen Einfluss halt direkt auf die KPIs nachher haben.
Und wir bilden da auch ein Ratio, also wir quantifizieren das wieder, weil es ist eigentlich qualitatives Feedback, aber von vielen Leuten, so dass wir auch ein bisschen damit rechnen können. Das ist ganz einfach gerechnet. Wir nehmen einfach die Anzahl positive Kommentare, die Anzahl negative Kommentare, prozentuieren das und die Differenz ist dann ein Ratio. Und je positiver die ist, desto größer waren die positiven Kommentare. Das ist dann hier immer grün eingefärbt. Und dann wird es gelb, wenn das so ausgeglichener ist, das Verhältnis von negativen und positiven Kommentaren. Und das kann man dann halt auch für einzelne Abschnitte machen. Und das wirkt vielleicht erstmal so ein bisschen kleinkariert, dass man dann auf jedes einzelne Wort guckt. Wir wollen natürlich hier keine Textoptimierung machen, aber es hilft uns halt total zu verstehen. Manchmal sind es halt einzelne Wörter, die so ein Konzept irgendwie schlechter erscheinen lassen, wodurch wir in den KPIs sehen, ah, das funktioniert noch nicht so ganz und wir können hiermit dann erklären, woran es liegt und das Ganze dann auch oder da Empfehlungen geben, wie man es optimieren kann.
Und das geht nicht um einzelne Formulierungen. An der Stelle würden wir zumindest vorm Konzepttest auch noch mal sagen, hier, da ist irgendwie ein Wort verquer, können wir das ändern? Oder wir wissen auch schon immer, wenn da englische Begriffe drin sind, dass dann es durchaus deutsche Befragte gibt, die sich daran stören oder so. Das kann man ja im Vorhinein auch abschätzen, vielleicht auch einstellen. Aber viel wichtiger ist uns, was denn da auch gesagt wird und was wir dort ableiten können. Wenn wir hier bei unserem Beispiel bleiben, sieht man, dass der Insight zum Beispiel, das heißt, der erste Abschnitt nicht so gut angekommen ist. Und das ist natürlich eine Frage, ob das inhaltlich ist oder ob es nur an einem Wort liegt. Und hier ist es tatsächlich was Inhaltliches gewesen. Lena hat es gerade auch ausgeklappt, was denn die Schwachstellen sind, die direkt oben stehen und die helfen zu verstehen, ob der Insight wirklich funktioniert hat oder nicht.
Und was wir hier sehen, ist, wir haben gar nicht so viele Kommentare auf dem Insight, was auch ein Zeichen ist, ne? Das kann man auch sehen. Es haben halt nur 12 Leute kommentiert überhaupt auf dem Insight. Also war er vielleicht nicht so relevant oder ist zumindest nicht ins Auge gestochen. Und das ist auch immer schon ein Zeichen. Und wenn man sich dann im Vergleich den Benefit anschaut, wo man 39 positive Kommentare hat, dann sieht man halt, ah, okay, da sind die hingesprungen. Das hat die irgendwie direkt überzeugt. Und es war hier weniger der Insight und der Titel auch nicht.
Und beim Insight zum Beispiel, und das sieht man dann auch auf dem Visual, was hier ja mitgetestet worden ist und was auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gibt zum Beispiel Kritik daran, dass hier gesagt wird, die Leute hätten sehr viel Matsch in der Wohnung und würden dann ihr Gerät rausholen, um das zu entfernen. Und Beispiel sind diese Gummistiefel, die den Flur wirklich richtig dreckig gemacht haben. Und das ist ein Insight, der einfach vollkommen übertrieben ist. Und genau bei diesen Insights, man denkt immer, die sind so einfach und ich habe doch das Problem der Menschen verstanden. Aber gerade da geht es darum, dass es richtig formuliert ist und auch entsprechend vorsichtig. Denn man möchte gar nicht gesagt bekommen, hey, in deiner Wohnung ist es wahrscheinlich sehr dreckig, du brauchst dieses Ding. Das könnte fast wie eine Kritik aufgefasst werden. Insofern geht es darum, dass dieses Problem realistisch die Gefühle der Kunden wirklich treffen könnte.
Ja, ihr merkt, wir mögen das sehr. Wir sind große Fans davon, Konzepte mit dem Visual Concept Mapping oder das Visual Concept Mapping auch in die Konzepttests reinzunehmen und fühlen uns manchmal ein bisschen hilflos, wenn es nicht im Test drin ist, weil wir das Gefühl haben, ah, wir verstehen nicht so richtig, was da passiert, ne? Also man kann das auch über offene Fragen abdecken, gar keine Frage. Wir haben auch immer eigentlich noch eine spontane Assoziation drin, weil das immer noch mal ein bisschen anders ist. Das hier ist ja schon rational, ne? Da beschäftigen sie sich ja schon sehr detailliert damit und wir rufen auch so eine gewisse Kritik hervor, ne? Weil klar, wir sagen denen, hey, du kannst positiv und negativ kommentieren, dann suchen die meisten sich auch irgendwas, was ihnen nicht gefällt. Das ordnen wir aber alles ein bei der Analyse. Und es ist trotzdem so wertvoll, dass die Leute sich auch mal so detailliert mit diesem Konzept beschäftigen.
Und bei den spontanen Assoziationen kann es auch manchmal einfach sinnvoll sein, die doch zu kodieren, um auch da wieder ein quantitatives Gefühl zu bekommen, welches Konzept erzeugt mehr positive Assoziationen und warum, an welcher Stelle. Insofern gehen wir einfach je nach Art auch unterschiedlich damit um. Beim VCM nutzen wir halt eine Kombination aus dieser Quantifizierung und Heatmap, also so einer Visualisierung und dann halt die Details, die qualitativen Details, um einfach zu diagnostizieren, was sind die Stärken und Schwächen. Und gerade daraus können wir am besten auch die Optimierungspotenziale ableiten. Natürlich, also man sieht hier, wenn irgendwas schlecht formuliert ist, wenn es unverständlich ist oder wie zum Beispiel, dass der Insight einfach zu stark formuliert ist, dann können wir das direkt zum Optimieren empfehlen. Wenn es umgesetzt wird, hilft es, glaube ich, einfach als Basis für die weitere Produktentwicklung, dass man zum Beispiel ab jetzt auch für die Kommunikation weiß, wenn du eine Werbung dazu gestaltest, nimm bitte nicht die total vermatschten Gummistiefel, mach den Dreck nicht so dick in die Wohnung, sondern mach das mal ein bisschen alltagsnäher. Das wäre dann also auch für die Zukunft einfach eine Optimierungsempfehlung gewesen.
Ja, haben wir noch Inhalte von Concept-Tests, die
Wir
man.
leiten natürlich auch noch aus den ganzen Quantdaten etwas ab. Wenn wir irgendwie da drin erkennen, dass bestimmte Zielgruppen nicht angesprochen werden, okay, dann können wir auch ins VCM noch mal gucken, ob dort zum Beispiel die Älteren andere Likes und Dislikes genannt haben als die Jüngeren. Das ist ein super Vorteil, dass man da noch mal ein bisschen zielgruppenspezifischer gucken könnte, wenn es Probleme gibt.
Was ich manchmal noch wichtig finde, kommt ein bisschen drauf an, in welcher Phase man auch ist, ist so Marke mit zu berücksichtigen. Ne? Markenpassung, klar, das haben wir ganz häufig. Manchmal ist es so, dass wir noch in so einer frühen Phase sind, dass wir auch komplett ungebrandet Konzepte testen. Also wie jetzt gerade da in dem Beispiel, da stand gar nichts von der Marke drin. Aber manchmal ist es auch so, dass die Marke da schon sehr viel mitgedacht wird und dann können wir natürlich auch Markendimensionen aufnehmen und schauen, wie ist denn irgendwie so eine gewisse Imagewirkung oder was vermittelt das Konzept auch oder die Produktidee. Das ist nachher bei der Verpackung noch mal viel wichtiger, aber man kann es schon mal so mit andenken, auch in einem Konzepttest.
Und dann sind eigentlich unsere Ergebnisse am Ende eines Konzeptes eine Potenzialeinschätzung und eine Empfehlung, ob man das Konzept in dieser Form weiterverfolgt, weil es gut, hoffentlich gut angekommen ist, dass wir eine Zielgruppenempfehlung ableiten können und auch Handlungsempfehlungen zur Optimierung, damit es noch besser funktioniert künftig.
Und häufig machen wir das nicht nur mit einem Konzept, sondern irgendwie auch mit fünf, sechs gleichzeitig, ne, die auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen können, wo es auch gar nicht immer das Ziel ist, jetzt das Beste herauszufinden, sondern einfach die mit Potenzial, die drei aus den sechs vielleicht, die man weiterentwickeln möchte.
Ich schätze es immer sehr, wenn wir unterschiedliche Konzepte haben, weil es einfach den Kopf aufmacht und vielleicht kommt auch raus, dass man eine Kombination aus zwei verschiedenen Konzepten nachher empfiehlt. Also wenn sie ähnlich genug sind, dass man sagt, bei dem einen funktionierte der Insight super und ist auch noch analog zu dem zweiten vorhanden, was aber den Benefit zum Beispiel besser klar gemacht hat. Also diese Offenheit zu haben, breit zu denken, das finde ich immer ganz cool. Klappt nicht immer, muss auch nicht immer sein. Es hängt ja davon ab, wo ihr gerade im Innovationsprozess steht und was ihr dort habt. Wir können auch nur ein einziges Konzept testen, weil ihr sagt, das ist unser Produkt. Wir wollen mal wissen, ob das geht und woran wir jetzt noch künftig denken müssen.
Und der Königsweg ist, möglichst Konzepttests immer wieder ähnlich zu machen, sodass man sich auch selbst eine interne Benchmark aufbauen kann, ne? Das ist schon hilfreich, wenn man so ein Grundgerüst hat, was man immer wieder gleich macht, wenn man Konzepte auch vielleicht immer ähnlich schreibt. Und dann kann man auch, wenn man jetzt gerade irgendwie nur ein Konzept testet, hat man eine eigene Benchmark im Hintergrund und weiß auch schon so ein bisschen, hey, was kann ich denn erwarten, wenn das neue Konzept, die neue Produktidee jetzt so oder so performt.
Und man kann es unglaublich standardisieren.
Ja.
Wenn man ganz viele Ideen einfach generieren muss, dann kann man auch Verbaltest, Konzepttest sehr gut standardisieren, um die eigene Benchmark da aufzubauen, ein Dashboard zu haben und es direkt einordnen zu können.
Das
Und
ist
das alle 2 Wochen beispielsweise.
ja, das ist innerhalb eines Kunden, einer Marke wirklich immer gut möglich. Sonst sind unsere Konzepttests gerade in den Details und der Tonalität und der Detailbewertung schon unterschiedlich, ne? Also wir würden jetzt nicht sagen, wir stülpen immer den gleichen Konzepttest auf jede Marke, auf jedes Unternehmen, sondern da passen wir schon gerne zumindest alles außerhalb der KPIs individuell an.
So, ich glaube, fürs Erste haben wir alles gesagt.
Ja.
Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Wenn ihr irgendwie überlegt, ob ein Konzepttest für euch das Richtige ist, meldet euch einfach gern. Wir freuen uns darauf.
Danke, dass ihr heute dabei wart und bleibt neugierig.
Bleibt neugierig.